Schön, mit euch hier heute Morgen zu sein. Wir beschäftigen uns gerade mit dem Korintherbrief. Der ein oder andere ist vielleicht noch mit dabei beim Bibelprojekt. Wir sind inzwischen im zweiten Korintherbrief angekommen. Und ich muss sagen, der Text, den wir uns heute Morgen hier zusammen auch ein bisschen anschauen wollen, der hat mich so richtig gepackt und begeistert. Ich hätte heute Morgen fast die Zeit vergessen, weil ich noch so begeistert war. Und ich muss versuchen, mich ein bisschen kürzer zu fassen als das, was ich da alles entdeckt habe. Drückt mir die Daumen, dass das klappt. Ich möchte noch mal kurz beten einfach für diese Predigt und dass Gott heute Morgen zu uns spricht. Danke, Jesus, für dein lebendiges Wort, in dem wir lesen dürfen, um dich zu entdecken, um mehr von dir zu erkennen, zu erfahren, um dir ganz persönlich zu begegnen, Herr. Herr, und ich lade dich jetzt einfach ein für diese Zeit, die wir jetzt hier zusammensitzen und in dein Wort schauen, dass du dein Wort lebendig machst, Herr. Und dass du zu mir und zu jedem Einzelnen hier heute Morgen sprichst, Herr. Danke für deine Gegenwart. Amen. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt von Leuten, die von etwas begeistert sind, die sich mit etwas beschäftigen. Vielleicht kauft sich jemand ein neues Fahrrad und du begegnest ihm und er ist nur dabei erzählen, oh, guck mal, da habe ich was gesehen und nehme ich jetzt einen Kettenantrieb oder doch ein Riemenfahrrad und plötzlich redet man über gar nichts anderes mehr. Vielleicht renoviert jemand gerade sein Haus und wenn du mit ihm ins Gespräch kommst, merkst du, er sieht nur noch, er macht sich Gedanken, muss die Elektrik neu und wie viele Steckdosen und oh, die Heizung, die hat schon ein paar Jahre auf dem Buckel. Welcher Fußboden, welche Wandfarben? Oder wenn jemand ein Baby bekommt, plötzlich geht es in den Gesprächen um Schlafrhythmus, um die beste Tragehilfe, um die Windelmarke und ganz beliebt über die Hinterlassenschaften deines Kindes in Geruch, Farbe, Form und Häufigkeit. Ein ganz beliebtes Thema, wo man dann als Außenstehender vielleicht erstmal fragt, okay, worüber sprechen wir hier nochmal? Was ich sagen möchte, womit wir uns beschäftigen, das prägt einfach uns selber. Unsere Sprache, unsere Gedanken, unsere Wahrnehmung. Ich habe neulich mal irgendwo gelesen, wie oft Menschen durchschnittlich am Tag auf ihr Handy schauen. Die genaue Zahl habe ich jetzt nicht mehr gefunden, aber sie war jedenfalls hoch genug, dass man kurz denken könnte, sind wir eigentlich noch mit unseren Familien zusammen oder vielmehr mit meinen Bildschirmen beschäftigt? Denn da ist es genau dasselbe, worauf wir schauen und womit wir uns beschäftigen, das prägt uns einfach. Wenn ich zum Beispiel die ganze Zeit nur die neuesten Nachrichten lese, dann glaube ich, dann es könnte eine Folge sein, ich werde unzufriedener, weil wenn ich nur mitbekomme, was alles Schreckliches in dieser Welt passiert, könnte das zur Folge haben, ich werde nervöser und besorgter. Wenn ich durch Social Media scrolle, und vielleicht anfange, in so eine Vergleichungsfalle zu fallen, werde ich unzufriedener. Beschäftige ich mich vielleicht nur noch damit, was andere haben, was andere können, was andere darstellen und ich vielleicht nicht habe oder bin oder was auch immer. Das, womit wir uns beschäftigen, unser Blick ist nicht harmlos, sondern das formt uns, das prägt uns damit, womit wir uns beschäftigen. Und genau da setzt auch Paulus in seinem Predigttext an. Er sagt, das gilt genauso auf geistlicher Ebene und für mein geistliches Leben. Das, was ich anschaue, womit ich mich beschäftige, das prägt mich. Auch worauf ich meinen inneren Blick vielleicht richte, das bleibt nicht folgenlos. Aber Paulus sagt auch was Ermutigendes. Er sagt, wenn wir Gottes Herrlichkeit anschauen, dann verändert uns Gott durch seinen Geist. Dann wirkt er in uns, dann arbeitet er uns und verändert uns in seine Herrlichkeit hinein. Wir werden verwandelt. Nicht durch irgendwie, dass wir irgendwie was Tolles tun oder durch frommen Aktionismus, nicht durch geistliche Selbstoptimierung, sondern dadurch, dass wir Jesus anschauen und uns mit ihm beschäftigen. Ich möchte mit uns lesen aus dem 2. Korintherbrief, Kapitel 3, ab Vers 12. Weil wir nun also eine so große Hoffnung haben, treten wir frei und unerschrocken auf. Wir machen es nicht wie Mose, der sein Gesicht mit einem Tuch bedeckte, weil er es nicht wollte, dass die Israeliten sich von dem Glanz auf seinem Gesicht fesseln ließen. Einem Glanz, der doch am Ende wieder verschwand. Aber sie waren verhärtet und wie mit Blindheit geschlagen. Und bis zum heutigen Tag liegt, wenn aus den Schriften des alten Bundes vorgelesen wird, diese Decke über ihrem Verständnis und wird nicht weggenommen. Beseitigt wird sie nur dort, wo jemand sich Christus anschließt. Jedes Mal, wenn aus dem Gesetz des Mose vorgelesen wird, liegt also eine Decke auf ihren Herzen. Und daran hat sich bis heute nichts geändert. Doch jedes Mal, wenn jemand sich dem Herrn zuwendet, wird diese Decke entfernt. Dieser Herr aber ist der Geist, von dem wir gesprochen haben. Und wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Ja, wir alle sehen mit unverhülltem Gesicht die Herrlichkeit des Herrn. Wir sehen sie wie in einem Spiegel und indem wir das Ebenbild des Herrn anschauen, wird unser ganzes Wesen so umgestaltet, dass wir ihm immer ähnlicher werden und immer mehr Anteil an seiner Herrlichkeit bekommen. Und diese Umgestaltung ist das Werk des Herrn. Sie ist das Werk seines Geistes. Amen. Unser Thema ist heute, und ich finde, das drückt dieser Text aus, Jesus ähnlicher werden. Jesus ähnlicher werden. Und mein erster Abschnitt, den habe ich überschrieben mit die Decke fällt. Paulus entfaltet hier in diesem Abschnitt, in dem wir gerade gelesen haben, so ein bisschen den Hintergrund, wie wir ihn finden im zweiten Buch Mose im Alten Testament, Kapitel 34. Also kurz nachdem auch die 10 Gebote empfangen wurden, an Mose übergeben wurden. Und Mose stand eben in dieser Gegenwart Gottes, sodass sein Gesicht strahlte. Die Herrlichkeit Gottes war sichtbar, weil Mose sie so auf ganz besondere Weise gesehen hatte. Und deswegen legte er eine Decke über sein Gesicht. Und es hatte verschiedene Gründe. Zum einen, weil die Israeliten vielleicht geblendet würden von dieser Herrlichkeit. Aber auch, und das wird durch diesen Text deutlich, weil diese Herrlichkeit, die Mose gesehen hat und sein Gesicht widerspiegelte, nur von kurzer Dauer war und noch nicht ewiglich manifestiert war vielleicht in ihm. Paulus beginnt diese Verse damit, dass er von der großen Hoffnung spricht, die wir durch das Evangelium von Jesus haben. Also das Gesamtwerk von dem, was Jesus getan hat, dass er als Mensch in diese Welt gekommen ist, dass er am Kreuz gestorben ist für uns zur Vergebung unserer Schuld, dass er wieder auferstanden ist und uns so ein neues Leben schenkt. Das alles darf uns hoffnungsvoll stimmen. Hier im Kontext und auch im Kapitel, im Abschnitt vorher, geht es immer um diesen alten Bund, der eben zum Beispiel bei Mose geschlossen wurde, und um einen neuen Bund, der angebrochen ist durch Jesus Christus, durch das Erlösungswerk von Jesus, was im Endeffekt dazu führt, dass wir ungehinderten, freien Zugang haben zu Gott selbst. Das ist der neue Bund. Und durch diesen neuen Bund, durch diesen Zugang zu Gott, haben wir überhaupt keinen Grund mehr, uns oder irgendetwas zu verstecken. Wir können frei sein. Wir können unerschrocken auftreten, weil wir eine Hoffnung haben, die über unseren irdischen Tod hinaus reicht. Und diese Hoffnung, die verändert nach und nach auch unsere Haltung und unser Leben. Eben, dass wir vielleicht mit viel mehr Klarheit unterwegs sein können. Mutig durch diese Welt gehen, trotz allem Schlechten, was um uns herum passiert. Dass wir doch unerschrocken sein können, weil wir die Herrlichkeit Gottes sehen dürfen. Der alte Bund zeigte ja auch Gottes Herrlichkeit, aber Mose verhüllte sein Gesicht. Und der neue Bund verheißt eine bleibende Herrlichkeit, die wir sehen dürfen und in die wir selber sogar hinein verwandelt werden. Der alte Bund und die schönen 10 Gebote, der hat dazu geführt, um auch Sünde und das, was Gott nicht gut heißt, aufzudecken. Und der neue Bund geht viel, viel weiter, indem er uns ein neues Leben schenkt und uns frei macht von Schuld und gerecht spricht. Ein bisschen vorher im Vers 6 heißt es einmal richtig prägnant: Der neue Bund durch Jesus ist ein Bund, der sich nicht mehr auf das schriftlich niedergelegte Gesetz gründet, sondern auf das Wirken von Gottes Geist. Es ist nicht abhängig von einem Gesetz, sondern davon, dass Gott selber am Wirken ist hier unter uns. Und das kann uns hoffnungsvoll stimmen. Jesus hat alles für uns getan. Er hat uns verändert. Und ihm und dadurch auch uns gehört die Zukunft, die über den Tod hinausreicht. Wo wird das in unserem Leben sichtbar, dass wir diese Hoffnung haben? Dass wir eine Zukunft haben und Zuversicht? Und wo sind wir doch vielleicht auch eher ängstlich in unserem Alltag unterwegs und können diese Hoffnung nur schwer in unser Leben übertragen? Wo sind Zweifel da, die ihre Berechtigung haben und denen wir Gottes Herrlichkeit gegenüberstellen dürfen? Paulus greift also hier dieses Bild von Mose aus dem Alten Testament auf und sagt, das eigentliche Problem war ja nicht Mose oder dass er Gottes Herrlichkeit gesehen hat, dass das irgendwie falsch war, sondern das Problem war viel, viel tiefer, nämlich das Herz der Menschen war verhüllt. Das Herz des Menschen war verhüllt. Nicht Mose und nicht das Gesetz sind das Problem, sondern unsere Herzen. Und Paulus spricht davon, dass darüber ein Schleier oder eine Decke gelegt ist. Und dann diese Verheißung hier: Jedes Mal, wenn sich jemand dem Herrn zuwendet, wird diese Decke, dieser Schleier entfernt, sodass Herz zu Herz mit Gott möglich ist. Selbst Vers 14 deutet das schon an. Und wo eigentlich zitiert wird Mose, wo gesagt wird im Alten Testament, im zweiten Buch Mose: Immer wenn Mose in Gottes Gegenwart ging, legte er die Decke ab. Und das ist unser Normalzustand. Wir können unterwegs sein, wir können immer in Gottes Gegenwart sein, ohne eine Decke, ohne etwas über unseren Herzen. Und eine weitere gute Nachricht ist: Dieser Schleier, der vielleicht auf unseren Herzen liegt, von dem hier geschrieben wird, es liegt nicht an uns, dass wir darum uns bemühen müssen, diesen Schleier abzureißen. Er fällt dort, wo wir uns Jesus zuwenden. Das ist mehr als ein religiöses Interesse, ein frommes Wissen, mehr als irgendwie kirchliche Gewohnheit. Es ist Beziehung, eine ganz persönliche Hinwendung, eine Umkehr, eine Neuausrichtung hin auf Jesus selbst. Ganz ehrlich, wir können ja irgendwie ganz erstaunlich geistlich irgendwie auf dem Weg sein. Wir können in der Bibel lesen, wir können Lieder singen, wir können in die Gemeinde gehen und trotzdem liegt etwas auf unserem Herzen wie ein Schleier, was uns hindert und abhält, wirklich in Jesu Gegenwart zu treten und auf ihn zu schauen. Paulus sagt hier: Die entscheidende Veränderung beginnt nicht da, wo ich anfange, mich selber zu optimieren und mich selber um mich zu drehen, sondern da, wo ich einfach den Blick auf Jesus richte und mich ihm zuwende. Und ich glaube, das ist auch für uns ein total aktuelles Thema, nicht nur damals für die Christen in Korinth. Weil wir oft vielleicht auch in solchen Gedanken unterwegs sind wie: Ach, wenn ich nur konsequenter wäre, auch in meinem Glauben. Wenn ich nur meine Schwächen, Sünden, irgendwelche unguten Neigungen besser in den Griff bekämen würde und mich mehr anstrengen würde. Wenn ich mich doch nur mehr zusammenreißen würde. Aber Paulus sagt, die erste Bewegung, der erste Schritt ist nicht die Selbstoptimierung, sondern der erste Schritt ist einfach, ganz einfach, die Hinwendung zu Jesus selbst, die Begegnung mit Jesus selbst. Und ich glaube, vielleicht ist das für den einen oder anderen schon der entscheidende Punkt heute Morgen hier. Nicht, was muss ich alles leisten, sondern habe ich mich wirklich Jesus zugewandt? Es ist nicht die entscheidende Frage, wie kriege ich mein Leben besser hin, sondern wende ich mich mit meinem Leben hin zu Jesus? Und vielleicht hat der ein oder andere schon direkt Punkte, Bereiche aus seinem Leben vor Augen, wo man das Gefühl hat, da liegt noch so ein Schleier über einem Teil meines Herzens. Vielleicht gar nicht, weil Gott fern ist, sondern weil Sorgen, Gewohnheiten, Enttäuschungen einfach da sind und mir diesen Blick auf Jesus vermiesen oder verhüllen wollen. Und dann ist diese Einladung von diesem Text hier ganz einfach. Wende dich Jesus zu. Und schieb's nicht auf, nicht morgen, nicht nächste Woche, nicht irgendwann, sondern jetzt und hier und heute ist der richtige Moment zu sagen, Jesus, hier bin ich. Ich schaue auf dich. Wo brauchen wir in unserem Alltag genauso wieder so kleine Momente, wo wir uns nicht nur mit unseren Sorgen und Problemen in Verzweiflung suhlen, sondern wo wir ganz neu uns immer wieder erinnern und sagen, der erste Blick geht auf Jesus. Wenn wir darüber sprechen, Jesus ähnlicher zu werden, dann ist die Verheißung, dass der Geist uns frei macht. Ein richtig starker Vers, hier Vers 17. Dieser Herr aber ist der Geist, von dem wir gesprochen haben. Und wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Da ist Freiheit. Was für ein hohes Gut heutzutage hier in dieser Welt. Und diese Freiheit, von der hier die Rede ist, ist nicht nur ein vages Gefühl irgendwie, sondern sie ist Freiheit von der Gebundenheit, von dem Gesetz, was uns vielleicht verdammen möchte. Freiheit eben von dieser Decke, die über das Wort Gottes, über die Schrift gezogen ist, sondern wir können Gottes Angesicht und Herrlichkeit unverhüllt sehen. Und diese Freiheit, von der hier gesprochen wird, ich glaube, das ist ein Knackpunkt und Kern, die wir unbedingt verstehen dürfen, die wir mehr und mehr erfahren dürfen, indem wir auf Jesus schauen. Und es zeigt uns noch mal mehr, wie wichtig es ist, auf Jesus zu schauen. Weil ich glaube, hier liegt eine große Brisanz für uns auch heute wieder drin. Weil Freiheit nicht unbedingt eine Beliebigkeit meint, zu tun und zu lassen, was mir jetzt gefällt. Und auch nicht, ich mache, was ich will, sondern es ist alles egal. Sondern die Freiheit, von der hier die Rede ist, bedeutet, ich muss mich nicht selbst mehr retten. Ich muss nichts tun, ich kann nichts tun, um Gottes Annahme zu verdienen. Diese Freiheit bedeutet, Christsein ist nicht in erster Linie Druck, irgendwas leisten oder tun zu müssen, sondern Freiheit bedeutet, ich bin frei von Leistungsdenken. Ich muss das und das tun für Gott oder für andere Menschen. Ich bin frei von Verdammnis, von dem, dass jemand über mich urteilt und mich verurteilt. Weil dieses Urteil ist gesprochen und Jesus hat das Urteil am Kreuz für mich getragen. Und Freiheit bedeutet hier, ich darf wirklich frei sein von religiösen Masken, dem Zwang, etwas darstellen zu müssen. Ein Theologe hat es einmal richtig treffend formuliert und gesagt, mit aufgedecktem Angesicht zu leben heißt auch, dass der Schleier der Sünde, der Heuchelei, der Schauspielerei und aller Halbherzigkeit fallen darf. Und ganz ehrlich, niemand ist ganz frei davon, aber was würde es bedeuten, wenn wir hier in diese Gemeinschaft kommen dürfen und sagen dürfen, wow Leute, ey, diese Woche, ich hab's an der und der Stelle, habe ich echt versagt, so. Und es tut mir auch echt leid und das ist echt ein großes Thema bei mir. Aber wisst ihr was? Ich lebe in der Freiheit, weil Jesus mich frei gemacht hat. Und aus seiner Gnade. Ich glaube, unsere Schwäche und unsere Fehler sind oft ein großes Hindernis und führen dazu, dass wir Masken aufsetzen. Unsere Fehler, unsere Schuld ist nicht das Problem, sondern oftmals der Umgang damit, dass wir eine Maske, vielleicht eine fromme Maske aufsetzen und meinen, damit unterwegs sein zu müssen. Irgendwie fromm und geistlich aussehen zu wollen. Aber das ist vor Gott nicht wichtig. Gott möchte, dass du zu ihm kommst in Freiheit, so wie du bist. Und in einer Freiheit, weil er dich frei gemacht hat, weil er am Kreuz für deine Schuld gezahlt hat und dir vergeben hat. Und darum stelle ich dir heute Morgen die Frage: Erlebst du dein Christsein wirklich als Freiheit? Oder gibt es noch Punkte in deinem Leben, wo du dich auch gefangen fühlst? Und doch irgendwo ein Leistungsdruck vielleicht auch da ist. Oder dich einem Druck von anderen Christen in der Gemeinde vielleicht sogar ausgesetzt fühlst. Das Gefühl hast, oh, ich muss hier ja jemand sein, ich muss hier ja irgendwie toller Christ sein. Und ganz ehrlich, die Wahrheit ist nein. Du hast die Freiheit, hier einfach zu sein, wie du bist. Und voller Schmerz kann ich sagen, dieses Thema, diese Freiheit oder wie frei ich mich auch vielleicht in Gemeinde bewegen kann, ist ein großes Thema heutzutage. Es gibt viele Leute, die sich vielleicht vom Glauben sogar abgewandt haben, von Gemeinde abgewandt haben, weil sie gesagt haben, ich habe nicht diese Freiheit erlebt. Ich habe erlebt, dass Gemeinde so war, als ob ich eine Maske aufsetzen müsste, ob ich fromm sein müsste, ob es total schlimm wäre, wenn ich mal versagt habe oder in Sünde gefallen bin. Und vielleicht gibt es sogar in Gemeinden noch Punkte, wo wir so eine Kultur haben, die irgendwie sich vielleicht auch manchmal nur so anfühlt, als ob ich von anderen verurteilt werde. Oder wo wir als Christen unterwegs sind, ich müsste mehr, ich sollte mehr, ich bin nicht genug. Und die gute Nachricht ist, du bist frei, du bist genug, du bist gewollt. Der Geist Gottes, er ist am Wirken in uns. Er möchte Leben schenken ganz neu. Er möchte dir Veränderung schenken ganz neu und inneren Wandel. Gottes Geist möchte dir Freiheit schenken. Wie erlebst du dein Christsein? Auch wirklich im Kontext von Gemeinde. Als Druck oder als Freiheit? Und ich finde und ich glaube, es ist dran, auch in Kirchen, in Gemeinden, dass wir uns fragen, wo gibt es Strukturen, wo gibt es Regeln, wo gibt es Muster, die dazu führen können, dass sich Leute gefangen fühlen? Wo brauchen wir in unserer Mitte Freiheit geschenkt durch Gottes Geist? Wo wir meinen, Masken aufsetzen zu müssen, aus Scham, aus Angst, aus dem, was andere vielleicht denken können, aus den Erfahrungen der Vergangenheit. Kirche ist mehr als, so wie es oft verschrien ist, ein Moralapostel sein. Ich glaube, dafür ist die Kirche bekannt, dass es viel um Moral geht, der man irgendwie gerecht werden muss. Aber ganz ehrlich, darum geht es überhaupt nicht hier. Sondern es geht um Jesus. Es geht einfach um ihn. Es geht darum, dass wir einander gnädig und barmherzig und liebevoll begegnen können, weil wir erlebt haben, was Jesus für uns persönlich getragen und getan hat. Jesus hat einmal gesagt, wer ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein. Das ist keine Freiheit, jetzt alles zu tun und sonst nicht, um zu sagen, ja, Jesus wird mir schon alles vergeben und deswegen kann ich sündigen, was ich will. Aber es bedeutet Freiheit. Es bedeutet, keiner hier hat das Recht zu sagen, oh, was du jetzt hier getan hast, das ist aber Sünde. Keiner hat das Recht, dass wir uns einander verurteilen und sagen, so geht's aber nicht und du böser Junge oder keine Ahnung, was auch immer. Wir dürfen hier zusammenkommen in Freiheit, so wie wir sind, in dem Wissen, in dem Erleben, in dem Stück für Stück mehr begreifen, das, was Jesus für uns getan hat, das macht uns wirklich frei. Seine Liebe und seine Gnade, die verändern uns, die machen uns gleich. Die führen nicht dazu, dass wir einander verurteilen, sondern dass wir einander anfeuern und ermutigen. lasst uns kommen, lasst uns gemeinsam kommen, um auf Jesus zu schauen. Da, wo wir fehlgeleitet waren, fehlgeleitet sind, unterwegs sind, einander zu bekennen, weil Jesus es vergeben möchte. In der Bibel heißt es, wenn wir die Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht und vergibt und reinigt uns. Lasst uns ihn suchen, seine Gegenwart, dass er uns verwandeln und verändern kann und dass wirklich Freiheit mehr und mehr diesen Raum füllen kann. Der Blick auf Jesus ist das, was uns verändert und was uns vorwärts bringt, auch in unserem persönlichen Glauben. Vers 18. Ja, wir alle sehen mit unverhülltem Gesicht die Herrlichkeit des Herrn. Wir sehen sie wie in einem Spiegel und indem wir das Ebenbild des Herrn anschauen, wird unser ganzes Wesen so umgestaltet, dass wir ihm immer ähnlicher werden und immer mehr Anteil an seiner Herrlichkeit bekommen. Und diese Umgestaltung ist das Werk des Herrn. Sie ist das Werk seines Geistes. Hier steckt dieses Geheimnis von diesem Text drin. Nicht nur Mose, nicht irgendwie ganz besonderes geistliche Menschen, nicht nur die, die schon ganz lange im Glauben unterwegs, sondern wir alle sind eingeladen in diese Herrlichkeit. Sind eingeladen, ohne einen Schleier in die Gegenwart Gottes zu treten, diese Freiheit zu erfahren und diese Herrlichkeit zu schauen. Früher war es Mose, dem dieses Privileg gegönnt war, die Herrlichkeit Gottes zu sehen. Und durch Jesus gilt uns dieses Privileg allen, die wir an Gott glauben und uns an ihn wenden. Und Paulus meinte auch hier, indem er von dieser Schönheit von Jesus spricht, von dieser Herrlichkeit, mehr als das, was Jesus auf Erden war. Dass er freundlich, geduldig und liebevoll war. Das stimmt alles. Aber Paulus meint hier mehr. Mehr als dieses moralische, ja, wo wir manchmal im Christentum konfrontiert sind und der Glaube vielleicht auf dieses moralische reduziert wird. Er meint hier die gegenwärtige Herrlichkeit des auferstandenen und erhöhten Jesus Christus. Der Jesus, der jetzt in der Herrlichkeit bei seinem Vater in einem Heiligtum sitzt, in einem Thronsaal. Am herrlichsten Ort, den wir uns nur vorstellen können. Die Bibel hat vor 2000 Jahren ja versucht, das zu umschreiben, wie Herrlichkeit sein könnte, indem sie beschrieben haben, dass alles aus Gold, aus Edelstein, alles glänzend ist, alles riesengroß ist. Jesus ist an dem Ort bei Gott. Da, wo alles angefangen hat, da, wo alles endet. In seiner Gegenwart, in der Gegenwart des Allmächtigen. Jesus ist das Haupt von Gemeinde, von uns. Er ist der Geber von Gottes Fülle, von seiner Gnade. Jesus ist der kommende Richter. Er ist der Bezwinger aller feindlichen Mächte und sogar des Todes. Und er ist zugleich Fürsprecher für seine Kinder. Er hat uns Freiheit geschenkt. Und wenn Paulus uns einlädt, uns mit Gottes Herrlichkeit zu beschäftigen, ihn anzuschauen, dann meint er nicht bloß mit diesem netten Moralapostel, sondern viel, viel mehr. Wir sollen auf den lebendigen Jesus schauen. Auf den Gott, der Mensch geworden ist. Der alles getragen hat, der gezeigt hat, dass er weint über die Verlorenheit von Menschen und der einen Weg geschaffen hat, heraus aus den zwingendsten und drängendsten Nöten und Sorgen. Schuld, eine schlechte Vergangenheit, Trennung von Gott, heraus aus der Wertlosigkeit. Lasst uns schauen auf den, der gestorben ist und der wieder auferstanden ist und sitzt in Herrlichkeit. Auf Jesus, der seine Gemeinde, jeden Einzelnen hier und das, wie wir zusammenkommen, diese Gemeinschaft, der sie so unendlich liebt, dass er für seine Gemeinde sein Leben hingegeben hat. Der uns gnädig ist, der für uns kämpft, unser Fürsprecher ist und der einmal alles gut machen wird. Und indem wir auf diesen Jesus schauen, in dem werden wir verwandelt in genau eben diese Herrlichkeit, die in Jesus vereint ist. Nicht indem wir uns nur um uns selber drehen, uns mit auf unsere Niederlagen schauen, auf unsere Enttäuschung, sondern indem wir auf Jesus schauen, werden wir verändert und werden wir verwandelt. Hand aufs Herz, wie oft kreisen wir um uns selber? Unsere Nöte, unsere Frömmigkeit, unsere Niederlagen. Vielleicht schauen wir auch auf andere so. Warum sind die denn so? Aber im positiven, im negativen Sinn, warum bin ich nicht so? Das verändert uns nicht, indem wir auf andere schauen. Veränderung geschieht dort, wo wir auf Jesus schauen. Und wenn wir fragen, wie das ganz praktisch passieren kann, auf Jesus zu schauen, dann ist eine der wichtigsten Antworten, die euch wahrscheinlich naheliegend ist, im Wort Gottes können wir ihn anschauen, seine Herrlichkeit. Nicht als Pflichtprogramm, als Abhakliste, oh, puh, ja, heute habe ich wieder erledigt, sondern mit der Frage und vielleicht mit der Einladung, wenn wir das Wort aufschlagen und in der Bibel lesen, Jesus, zeig dich mir. Ich will dir begegnen. Ich will deine Herrlichkeit sehen. Bei Bibellesen geht es nicht immer nur, oder vielleicht nicht zuerst auch nur darum, dass ich mich selbst anstarre. Das Wort ist schon auch ein Spiegel, definitiv. Aber er ist auf jeden Fall, und darauf weist uns Paulus hier in diesem Text hin, er ist der Weg, um Jesus anzuschauen, wie er ist, seine Herrlichkeit. Und das ist ein Prozess. Das ist oftmals nicht ein großer Sprung, nicht ein einmaliges Erlebnis. Kein Sofortprogramm, sondern es ist ein Weg, auf dem wir unseres ganzes Leben unterwegs sind. Und ein Weg, auf dem der Geist Gottes uns Schritt für Schritt verändern möchte. Ich weiß nicht, ob du hier heute Morgen sitzt und sagst, oh, ich bin frustriert, weil ich nicht da bin, wo ich eigentlich gerne sein möchte. Und Paulus sagt, ja, aber der Geist Gottes ist in dir am Wirken. Und er arbeitet in dir und er lebt in dir. Und wenn ich mir Gott anschaue, ist er oft nicht so wahnsinnig hektisch unterwegs. Er ist nicht oberflächlich, sondern viel, viel tiefer liegender und manchmal schwer wahrzunehmen, weil einfach so in der Tiefe was am Arbeiten, am Wirken ist. Schritt für Schritt. Von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, wie es hier heißt. Ein Bild, was ich total hilfreich fand, ist die Sonnenblume. Hoffentlich wachsen sie jetzt auch bald wieder, ein bisschen früh ist noch, aber irgendwann kommen sie wieder, sie machen was total Faszinierendes. Sie produzieren nicht selber Licht. Wäre ja auch schön, ne? Sonnenblume, ich produziere Licht. Nein, machen sie nicht. Sie macht auch die Sonne nicht heller. Sie strengt sich nicht krampfhaft an, sonnig zu werden, ein sonniges Gemüt zu haben. Sie tut etwas ganz Einfaches, sie richtet sich immer nach der Sonne aus. Und genau das sagt dieser Text. Richte dich wie eine Sonnenblume nach Jesus aus. Schau auf ihn. Folge ihm da, wo er hingeht. Es sagt nicht, streng dich an, bis du endlich so bist und noch besser wirst, sondern er sagt einfach, schau. Schau auf Jesus. Richte dich auf ihn aus. Am besten natürlich in seinem Wort, im Gebet, in Anbetung, im Alltag, jeden Morgen, wenn du aufstehst, im Büro, am Abend, immer wieder. Und während du auf Jesus schaust, passiert etwas. Gottes Geist arbeitet und wirkt in dir und verändert dich hinein in diese Herrlichkeit, die Jesus selber in sich hat. Er tut etwas, was wir selber aus uns heraus nicht können. Jesus nimmt diesen Schleier weg und möchte uns in Freiheit führen. Er möchte sich selber in uns ausprägen. Nicht alles auf einmal, oft nicht ganz spektakulär, auf Knopfdruck auch, so sehr wir uns das wünschen würden, aber tief, in der Tiefe, ganz tief in dir drin, an dem, wer du bist, dort arbeitet er und bringt Herrlichkeit hervor. Heute ist nicht die Frage, wie kann ich mich selber besser machen, sondern worauf richte ich meinen Blick in meinem Alltag? Und Gottes Wort lädt uns heute hier ein und sagt, schau nicht nur auf dich, sondern schau auf allererstes auf Jesus, auf den, der wirklich in Herrlichkeit sitzt, auf den Geber aller Gnade, auf den Fürsprecher, auf den Frieden- und Freiheitsbringer, auf den Sieger über alle Mächte. Christen werden nicht dadurch Jesus ähnlicher, dass wir pausenlos arbeiten und uns selbst optimieren, sondern Christen werden Jesus ähnlicher, weil wir lernen, immer mehr und immer wieder auf Jesus zu schauen und uns nach ihm auszurichten. Ich habe diese Woche bei Instagram ein Bild gesehen von einer Gemeinde, der ich folge, die einfach auch richtig toll unterwegs ist in Süddeutschland, in Kempen. Die heißen The Tab, also angelehnt an Tabernacle. Also das ist das Heiligtum eigentlich, wie es im Alten Testament beschrieben ist. Und die haben gerade ein neues Gebäude bezogen. Und wie wir auch ganz viel am Rödeln sind, sind die genauso am Rödeln. Und die haben in ihrem Foyer einen Vers hängen, wo ich schon gesagt habe, wo kommt der bei uns hin? Ich habe euch ein Bild davon mitgebracht. Und der heißt, Jesus täglich mehr lieben. Jesus täglich mehr lieben. Und ja, das hat mich einfach sehr beschäftigt und bewegt, weil ich gedacht habe, ja, wie kann das sein, dass ich Jesus täglich mehr liebe, indem ich auf ihn schaue, indem ich immer wieder bewusst ihn in den Fokus nehme, ihn bewusst einlade in meine Nöte hinein, auf ihn schaue, auf seine Herrlichkeit, auf seine Möglichkeiten und weg von dem, was mich niederbetteln möchte. Also wenn ihr mich fragt, steht das irgendwann bei uns hier auf einer Wand und ist für uns vielleicht ja eine Erinnerung. Jesus täglich mehr lieben. Ich möchte mit uns beten. Jesus, ich danke dir für dein Wort. Ich danke dir für deine Herrlichkeit, die wir sehen dürfen, wenn wir dich anschauen. Auf deine Schönheit, auf deine Gnade, deine Liebe, auf deine Erlösung, die du uns geschenkt und gebracht hast, Herr. Danke, dass es nicht an uns liegt, von uns abhängt, sondern von dir. Danke, dass du mit deinem Heiligen Geist in uns wohnst und in uns lebst und in uns arbeiten möchtest. Und uns umgestalten möchtest hin in deine Herrlichkeit. Jesus, ich wünsche mir so, dass du derjenige bist, der hier regiert in unserer Mitte, in meinem und in unserem Leben. Dass du oberste Priorität bekommst, weil du es gut mit uns meinst, weil du uns verändern möchtest in deine Herrlichkeit, in das Gute hinein, was du vorbereitet hast, Herr. In Existenz rufst, was schon lange vorbereitet ist für uns. Jesus, sei uns gnädig als Gemeinde, dass wir ein Ort der Freiheit sein können. Dass niemand hier sich bedrängt fühlt, niemand sich gezwungen fühlt, irgendwelche frommen Masken aufsetzen zu müssen, sondern das uns vereint, dass wir uns in Freiheit, in Gnade und Liebe vor dir versammeln dürfen, zusammenkommen dürfen, um auf dich zu schauen, Jesus. Jesus, hilf du uns, begegne du uns ganz neu. Jesus, ich wünsche mir so, dass wir dich täglich mehr lieben können, Herr. Danke, dass du jetzt hier mitten unter uns bist, dass du hier am Wirken bist. Jesus, wir wollen dich anbeten, wir wollen dich ehren im Lobpreis. Wir wollen auf dich schauen und dich erheben. Danke, dass du uns hier heute Morgen begegnest. Amen.